Stell dir vor, also wirklich mal ganz plastisch vorgestellt, dein wöchentlicher Yogakurs oder diese teuren Vitamine, die du nimmst.
Oder dieser Schlaftracker, den mittlerweile ja jeder am Handgelenk hat.
Genau, dieses ganze Zeug. Stell dir vor, das sind gar keine Werkzeuge zu deiner eigenen Heilung, sondern, und das ist jetzt echt ein harter Gedanke, stell dir vor, das sind die perfekten Instrumente, mit denen du dich selbst für ein völlig kaputtes System ausbeutest.
Das ist wirklich ein ziemlich düsterer Gedanke für den Einstieg.
Absolut, aber genau da müssen wir heute rein. Willkommen zu unserer heutigen detaillierten Analyse. Wir haben hier nämlich deine persönlichen Notizen und Quellen vorliegen und wir stürzen uns da jetzt in eine wirklich intensive Erkundung eines Textes, der genau dieses Unbehagen so richtig in Worte fasst.
Ja, und was für ein Text das ist. Ein extrem dichter, ich würde fast sagen poetischer Blogbeitrag von genau heute, dem 18. März 2026.
Richtig. Und den Titel allein, der zwingt einen schon dazu, das Ganze auf mehreren Ebenen gleichzeitig zu betrachten. Er lautet nämlich: Eros, du bist der Gott der sozialen Plastik. Und dann in Klammern Beuys.
Ja, Wahnsinn, oder? Da gibt der Titel wirklich schon direkt die Richtung vor.
Vollkommen. Und die Mission für unsere heutige Unterhaltung ist damit auch klar. Wir haben hier ein Material, das scheinbar völlig unvereinbare Welten kreuzt. Also da treffen griechische und ägyptische Götter auf Zen-Buddhismus.
Auf moderne Managementmethoden.
Genau. Und obendrauf noch eine rasierklingenscharfe Gesellschaftskritik. Es ist wirklich eine wilde Fahrt durch die Kulturgeschichte. Und unser Ziel ist es heute, diese, ich sag mal, sehr kryptischen, aber hochspannenden Nuggets für dich zu entschlüsseln.
Wir wollen quasi herausfinden, was all diese großen kulturellen Bilder ganz konkret für deine persönliche Resilienz und vor allem für deine eigene Freiheit bedeuten.
Richtig. Okay, lass uns das mal entpacken. Starten wir doch direkt mit der Kernthese des Autors. Die besagt im Grunde, dass wahre Gesundheit in erster Linie ein Zustand ist, der sich komplett der Logik von Macht und Geld entzieht.
Und was hier faszinierend ist, der Autor baut sofort so ein richtig gewaltiges mythologisches Bild auf, um diesen Punkt irgendwie greifbar zu machen, weißt du?
Ja, er nimmt ja nicht dieses typische sterile medizinische Vokabular.
Eben nicht. Stattdessen stellt er dem römischen Unterweltgott Pluto direkt den ägyptischen Totengott Anubis an die Seite. Quasi als eine Art Verteidigungsminister.
Ein ägyptischer Gott als Verteidigungsminister für den römischen Unterweltgott, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen.
Es ist eine kulturübergreifende Allianz der absoluten Dunkelheit. Zwei unbestreitbar mächtige Figuren, die halt wirklich für das Ende stehen, für den Abgrund und für diese unerbittlichen Zwänge der Unterwelt.
Aber, und hier kommt der Twist, der Text stellt eine echt faszinierende Behauptung auf. Er sagt, selbst diese gewaltigen, scheinbar unausweichlichen Mächte müssen sich vor einer ganz bestimmten Art von Mensch verneigen.
Genau, und zwar vor demjenigen, der, und das ist jetzt ein direktes Zitat, die Gegenwart, den ewigen Augenblick genießen kann.
Das ist so stark. Wenn wir das mal, also wenn wir das aus der Mythologie in deinen heutigen Berufsalltag projizieren, dann sind Pluto und Anubis für mich einfach die perfekten Metaphern für dieses moderne Hamsterrad.
Ja, absolut. Dieser ständige Druck.
Genau, dieser chronische Stress, der Leistungsdruck, diese ständige flüsternde Angst, irgendwie nicht genug zu sein oder den Anschluss zu verlieren, das sind ja genau diese Sogkräfte, die dich nach unten ziehen wollen.
Direkt in die absolute Erschöpfung. Der Text beschreibt das interessanterweise als die empfindenden Sümpfe der Styx.
Die empfindenden Sümpfe, ja. Und die Verteidigung dagegen soll dann schlichtweg das Genießen dieses Augenblicks sein, was auf den ersten Blick, naja, fast schon zu simpel klingt.
Wie so ein Kalenderspruch, oder?
Exakt. Aber er belässt es ja nicht dabei. Er verbindet diese Sümpfe der Styx dann plötzlich mit Elysium und Arkadien.
Und genau das hebt diesen Gedanken weit über einen simplen Kalenderspruch hinaus. Da ist ein echter psychologischer Mechanismus am Werk. Der Autor fordert uns nämlich nicht auf, die Dunkelheit einfach zu ignorieren, so nach dem Motto Good Vibes Only.
Nee, überhaupt nicht. Die Sümpfe der Styx, also das Trauma und die Belastung, die werden nicht verdrängt.
Richtig, sie werden aktiv mit Elysium und Arkadien vereint, also mit diesen mythologischen Orten der absoluten Glückseligkeit und des inneren Friedens. Wenn du nicht vor dem Abgrund fliehst, sondern ihn akzeptierst, hörst du auf, Energie an die Angst zu verschwenden.
Du hältst also dein inneres Paradies quasi inmitten der Dunkelheit aufrecht.
Ganz genau. Und diese akzeptierte Spannung ist es, die der Autor dann als eine zen-buddhistisch untermauerte Resilienz im Bushido-Geist bezeichnet.
Im Bushido-Geist, also der Weg des Kriegers aus der japanischen Tradition. Das rückt dieses Genießen des Augenblicks für mich in ein völlig anderes Licht.
Ja, es ist eben keine passive Entspannungsübung.
Nee, absolut nicht. Du sitzt da nicht auf dem Meditationskissen und versuchst verkrampft an nichts zu denken. Das ist eine extrem wache, fast schon wehrhafte Haltung. Ein Krieger ist ja nicht furchtlos.
Ein Krieger akzeptiert die ständige Anwesenheit der Gefahr. Also Pluto und Anubis.
Exakt. Er akzeptiert sie und wählt trotzdem die bewusste Handlung im Hier und Jetzt. Das heißt, wahre Gesundheit wird hier als ein aktiver, fast schon trotziger Akt des inneren Widerstands definiert.
Das greift den Kern der Aussage perfekt auf. Der Bushido-Geist impliziert ja Disziplin, eine radikale Wachsamkeit und vor allem absolute innere Ruhe inmitten des Chaos.
Mhm. Diese alchemistische Verschmelzung.
Genau. Die Dunkelheit verschmilzt mit dem unerschütterlichen Licht des gegenwärtigen Moments. Man entzieht diesen Göttern der Unterwelt quasi ihre Macht, indem man sich einfach weigert, geistig in ihrer Domäne zu verweilen.
Also nicht in der Angst vor der Zukunft oder der Reue über die Vergangenheit festhängen.
Richtig. Und hier wird es wirklich interessant. Denn wenn diese Art von geistiger Präsenz ein kriegerischer Akt ist, also ein Widerstand, dann drängt sich doch unweigerlich die Frage auf, gegen wen wir da eigentlich kämpfen.
Wer der eigentliche Gegner ist.
Genau. Wer profitiert denn davon, dass wir nicht im Hier und Jetzt sind? Und der Text lässt uns da absolut nicht im Dunkeln. Er spricht eine drastische Warnung aus. Er warnt davor, sein Leben im Dienste der sogenannten Höllengeister zu vergeuden.
Ein sehr starker Begriff. Und es wird noch unheimlicher. Er schreibt, das sind Geister, die mit eurem Verstand obsiegen. Und dann knöpft er sich die höchste Instanz der Heilung selbst vor. Hygieia, die griechische Göttin der Gesundheit.
Ja, die höchste Göttin in der neuen Mythologie, Sonne und Erle, wie er es nennt.
Er behauptet ernsthaft, sie sei von diesen Geistern in Anschlag genommen worden. Und noch schlimmer, sie musste sich prostituieren, um, und das ist ein Zitat, noch mehr Produktivkraft auf die Mühlen der Oligarchie und deren Paramilizen zu lenken.
Das ist wirklich extrem intensiv. Wenn wir das mal neutral einordnen, ohne uns da auf irgendeine Seite zu schlagen, analysiert der Text hier ganz kühl, wie das System funktioniert. Er betrachtet die moderne Auffassung von Gesundheit als ein völlig korrumpiertes Konzept.
Hygieia wurde instrumentalisiert.
Genau. Die ursprüngliche, reine Idee der Heilung wurde von einer Oligarchie instrumentalisiert. Das meint hier quasi eine Herrschaft einer kleinen, extrem leistungsorientierten Elite.
Und diese Höllengeister, die unseren Verstand besetzen, das sind dann wahrscheinlich diese ganzen verinnerlichten Leistungsdogmen, oder? Die uns ständig einflüstern, wir müssten uns pausenlos selbst optimieren.
Exakt. Das wirft ja die große Frage an dich als Hörer auf. Dienen deine Gesundheitsroutinen wirklich deinem Wohlbefinden oder nur deiner Produktivität?
Das ist ein heftiger Gedanke. Das würde ja bedeuten, der Autor betrachtet die gesamte moderne Wellness- und Gesundheitsindustrie als eine Art trojanisches Pferd?
Ja, so kann man das auf jeden Fall lesen.
Man macht sein Workout, man schluckt seine Supplements, man trackt den Schlaf, aber eben nicht, um ein erfülltes, freies Leben zu führen, sondern nur, um am nächsten Tag im Büro wieder als reibungslos funktionierendes Rädchen im Getriebe zu dienen.
Man macht sich fit für die eigene Ausbeutung.
Genau. Die Gesundheit ist gar nicht mehr das Ziel. Sie ist nur noch das Schmiermittel für die Maschinen der Wirtschaft.
Das ist genau die Perspektive des Textes. Der Autor sieht diese moderne Interpretation von Gesundheit fest an die Ketten von Macht und Geld gelegt. Deshalb hat er ja am Anfang auch so betont, dass wahre Gesundheit sich dem komplett entziehen muss.
Das zeichnet ein extrem beklemmendes Bild, finde ich. Eine Gesellschaft, die in so einer perfekten, sich selbst erhaltenen Endlosschleife feststeckt.
Wenn selbst die Werkzeuge zur Heilung von diesem System kontrolliert werden, also wie bricht man da jemals aus? An dieser Stelle nimmt der Text eine ziemlich dramatische Wende.
Ja, er spricht plötzlich vom Nahen der Apokalypse und des Armageddons. Und da dachte ich beim Lesen echt kurz, Moment mal.
Das klingt erstmal nach Weltuntergang, ja?
Aber er beschreibt das gar nicht als das ultimative Ende, vor dem wir Angst haben müssen, oder?
Er nennt diese Ereignisse die Vorboten einer neuen Ordnung. Also Was bedeutet das alles? Die Apokalypse ist in diesem Text etwas Gutes.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, ergibt das durchaus Sinn. Wir müssen uns dafür nur die historische Bedeutung des Wortes Apokalypse ansehen. Im Griechischen bedeutet das nicht Weltuntergang, sondern wörtlich Entschleierung.
Ah, okay.
Oder Offenbarung.
Genau. Es ist das endgültige Wegreißen der Illusionen. Der Autor deutet diese spürbaren Krisen unserer Zeit, also dieses Armageddon, als den absolut notwendigen Zusammenbruch eines Systems, das im Kern einfach ungesund ist.
Der Kollaps ist also keine Strafe, sondern eine unausweichliche Bereinigung.
Richtig. Wenn ein System, das uns nur als Ressourcen betrachtet, in sich zusammenfällt, ist das eigentlich ein Grund zur Hoffnung. Und genau deshalb kommt hier dieser sehr klare Appell an dich. Der Autor ruft auf: Wählt organische Gesundheitslösungen.
Wählt organische Gesundheitslösungen. Das ist der Hebel. Wenn du dich bewusst für Wege entscheidest, die deinem wahren inneren Rhythmus entsprechen, abseits dieser industriellen Optimierungslogik, dann ändern sich die Vorzeichen komplett.
Durch diese bewusste Wahl werden die scheinbar erschreckenden Zeichen der Krise umgedeutet. Der Text nennt sie dann ikonenhafte Zeichen der Notwendigkeit.
Und gute und schöne Inkarnationen des Ganzen. Weil dieser Zusammenbruch der alten, starren Strukturen eben endlich Platz macht für etwas Echtes. Etwas, das von innen heraus wachsen kann.
Und der zentrale Grund dafür steht im nächsten Satz, der extrem wichtig ist. Er schreibt: Denn ihr seid frei in euren Entscheidungen.
Da ist er, der Moment der Selbstermächtigung. Das holt die ganze Macht, die vorher bei der Oligarchie lag, komplett zum Individuum zurück. Wenn das kranke System kollabiert, liegt die Entscheidung wieder voll bei dir. Die Apokalypse ist hier quasi das Ende der Abhängigkeit.
Genau, das ist der absolute Wendepunkt in seiner Argumentation. Aber, und das ist jetzt die spannende Frage, wenn das alte Gebäude eingestürzt ist und wir auf einem leeren Fundament stehen, wie genau bauen wir diese neue organische Ordnung auf?
Ja, was ist der Bauplan für diese Freiheit? Und genau da liefert uns der Text einen Fahrplan, der absolut brillant, aber auch völlig verrückt ist, meiner Meinung nach.
Er nimmt diese antiken mythologischen Figuren und kreuzt sie eiskalt mit Prinzipien aus der modernen Management-Theorie.
Das musst du dir echt mal vorstellen. Er startet mit einem starken Bild. Er sagt, jedem Anfang wohnt nicht nur ein Zauber inne, also die Harfe des Apollo, sondern auch sein Speer.
Apollo steht ja für die Kunst, das Licht, die Inspiration, die Harfe eben.
Aber es braucht eben auch Durchschlagskraft, den Speer, um einen neuen Gedanken in die Welt zu setzen. Doch Apollo macht hier interessanterweise gar nicht die eigentliche Arbeit des Neubeginns. Den Job bekommt Dionysos.
Dionysos. Das ist wirklich faszinierend. Denn er ist in der griechischen Mythologie der Gott des Weines, der Ekstase, des Wahnsinns. Die ungebändigte Natur.
Die absolute Antithese zu steriler Kontrolle. Und jetzt führt der Text diese Welten zusammen. Er sagt, die Ordnung wird im Chaos gesetzt. Und wie nennt er dieses dionysische Prinzip der Ordnungsfindung?
Das Smart-Prinzip.
Das ist so ein unfassbarer Kontrast. Stell dir das bildlich vor. Dionysos, der Herr des Rausches, tanzt völlig unkontrolliert durch den Wald und dann setzt er sich plötzlich an einen Schreibtisch und füllt eine Excel-Tabelle mit Smart-Zielen aus.
Spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert.
Ein exzentrischer Künstler, der starre Wirtschaftswerkzeuge nutzt, um sein eigenes Chaos zu formen.
Dieser rhetorische Kniff ist echt meisterhaft. Das Smart-Prinzip gilt heute oft als Inbegriff von starrer, freudloser Unternehmensführung. Und der Autor entreißt es diesem Kontext und übergibt es der wildesten mythologischen Figur.
Er sagt quasi, wahre Ordnung kann niemals im sterilen Labor entstehen.
Genau, sie muss zwingend aus dem wilden, kreativen Chaos, dem dionysischen Zustand, geschmiedet werden. Und diese Entstehung ist natürlich kein statischer Moment. Der Text erwähnt, dass diese Entwicklung unter der Begleitung von Ares und Aphrodite stattfindet.
Um die Metamorphose des Weingottes voranzutreiben? Aber warte mal, da müssen wir kurz tiefer graben. Warum ausgerechnet Ares der Gott des blutigen Krieges und Aphrodite die Göttin der Liebe und Schönheit? Wie treiben die beiden das voran?
Es geht hier um den grundlegenden Mechanismus jeder echten Transformation. Ares bringt die nötige Reibung, den Konflikt, die Zerstörungskraft, die alte Strukturen aufbricht. Ohne Konflikt gibt es keine Veränderung.
Macht Sinn. Und Aphrodite?
Aphrodite liefert die Anziehungskraft. die verbindende Harmonie und das Streben nach Ästhetik, die diese neu geordneten Teile wieder zusammenfügen. Es ist dieses ewige Wechselspiel aus Zerstörung und Neuzusammensetzung, Reibung und Anziehung.
Das ist der Motor der Metamorphose. Wahnsinn. Wenn Dionysos also den Anfang macht und Ares und Aphrodite den Motor am Laufen halten, wer vollendet dann dieses Werk? Wer treibt diesen, wie der Text es nennt, kunstreligiösen Prozess auf die absolute Spitze?
Die Antwort führt uns direkt zurück zum Titel unserer heutigen Tiefenanalyse. Eros, der Gott der begehrenden Liebe.
Und der Autor ordnet diesem Eros ein weiteres Managementkonzept zu, das Kaizen-Prinzip.
Und das wirft eine wichtige Frage auf. Warum Kaizen? Kaizen ist ja ein Begriff aus der japanischen Philosophie und steht für kontinuierliche, unendliche Verbesserung. Es geht nicht um den einen großen Wurf, sondern darum, Prozesse jeden Tag in kleinen Schritten besser zu machen.
Und der Autor liefert uns die philosophische Begründung, warum ausgerechnet Eros das verkörpert. Er schreibt: Eros ist die einzige Idee, die unfertig ist, obwohl sie doch für ein Ideal steht.
Ein unfertiges Ideal? Das klingt erstmal wie ein Widerspruch, oder?
Total. Ein Ideal ist doch per Definition perfekt. Da kann man nichts mehr verändern.
Ja.
Aber wenn wir an Eros denken, also an die Liebe als treibende schöpferische Kraft, dann macht das plötzlich absolut Sinn.
Liebe ist eben kein Bauprojekt, das man irgendwann abschließt und dann nie wieder anfasst.
Genau. Liebe erfordert ständige Aufmerksamkeit, Pflege, Anpassung. Wahre Gesundheit in diesem Sinne ist also kein Zustand, den man erreicht und dann einfach konserviert. Es ist ein ständiges daran arbeiten.
Exakt. Eros ist ein ewiger Prozess des Werdens. Und das ist die reinste Form von Kaizen. Die tiefe, leidenschaftliche Hingabe, die Welt und sich selbst jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. Im vollen Bewusstsein, dass man nie fertig wird.
Und das führt uns zum letzten Puzzleteil des Titels. Eros, du bist der Gott der sozialen Plastik. Beuys.
Joseph Beuys. Dieser erweiterte Kunstbegriff der sozialen Plastik.
Sein berühmter Satz, jeder Mensch ist ein Künstler, meinte ja nie, dass wir alle anfangen sollen, Bilder zu malen. Er meinte, dass das gesellschaftliche Zusammenleben, die Art, wie wir unsere Welt strukturieren, das ist das eigentliche Kunstwerk.
Und jeder von uns formt diese soziale Plastik durch sein tägliches Handeln mit. Der Text schließt diesen Bogen wirklich brillant ab. Wenn die Gesellschaft und unsere Gesundheit ein Kunstwerk sind, dann brauchen sie einen Antrieb.
Und das darf nicht die kalte Effizienz der Oligarchie sein.
Nein, der wahre Antrieb muss Eros sein. Die Liebe zur Schöpfung, gepaart mit dem Kaizen-Prinzip. Die Bewältigung von Chaos, die Neugestaltung unseres Lebens nach dem Zusammenbruch alter Systeme, das ist kein starres medizinisches Programm.
Es ist ein andauernder, lebendiger, künstlerischer Prozess. Puh. Okay, lass uns kurz durchatmen und auf diese gewaltige Reise zurückblicken.
Das war einiges.
Wir haben bei der massiven Bedrohung durch Pluto und Anubis angefangen. Wir haben gesehen, dass der einzige Schutzschild eine kriegerische Präsenz im Augenblick ist, die das Trauma der Styx mit dem Frieden des Elysiums vereint.
Dann haben wir beobachtet, wie die Oligarchie Hygieia korrumpiert hat, um unsere Gesundheitsroutinen in bloße Produktivitätssteigerung zu verwandeln.
Daraufhin kam der Wendepunkt. Die Apokalypse nicht als Weltuntergang, sondern als Befreiungsschlag, der uns die Macht zurückgibt, organische Entscheidungen zu treffen. Und schließlich haben wir den Bauplan für diese neue Freiheit entschlüsselt.
Dionysos mit dem Smart-Prinzip, begleitet von Ares und Aphrodite, hin zu Eros.
Eros, der uns mit dem Kaizen-Prinzip lehrt, dass wir alle Künstler sind, die jeden Tag an der sozialen Plastik unserer Welt und Gesundheit formen. Und warum sollte dich das kümmern, wenn du das hier hörst?
Weil dieser Text eine gewaltige Erinnerung daran ist, dass du den Umständen nicht machtlos ausgeliefert bist.
Genau. In einer Welt, die uns permanent überflutet, liegt die ultimative Freiheit ganz allein bei dir. Sie liegt darin, bewusste Entscheidungen zu treffen und dich zu weigern, einfach nur zu funktionieren. Du bist der Künstler, der dieses Leben formt.
Wenn wir Eros und das Kaizen-Prinzip weiterdenken, bedeutet das vielleicht, dass wahre Resilienz und Gesundheit gar keine Ziellinie sind. Es ist kein Zertifikat an der Wand. Es ist eine Lebenskunst. Eine ständige, fließende Bewegung, die man jeden Tag aufs Neue formen muss.
Gesundheit nicht als Endzustand, sondern als andauernde, liebevolle Rebellion. Was für ein Gedanke zum Abschluss. Danke, dass du uns auf dieser intensiven Reise durch deine Notizen begleitet hast.
Mach's gut.